Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Eine Betriebssportgruppe, die zu einem der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt wurde. Eine Schriftstellerin, deren Roman Charles Darwins Lieblingsbuch war. Und legendäre Bands, die alle dieselbe Heimatstadt haben. Wenn ihr sagt, keine Ahnung, möchte ich aber wissen, dann lehnt euch zurück für eine gute halbe Stunde Auszeit. Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast des Reisemagazins Merian. In jeder Folge erzählen wir euch hier von großartigen, oft unterschätzten Orten, die wir für euch entdeckt haben. Mein Name ist Silvia Tiborski und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Kollegin Merian-Chefredakteurin Tinka Dippel, frisch zurück aus den Sommerferien übrigens. Hallo Tinka.
Hallo.
Und schön, dass wir direkt wieder über das Reisen sprechen können.
Ja.
Wie war denn dein Urlaub eigentlich, Silvia?
Sehr, sehr schön. Wir waren ja auf dem Balkan. Es war sehr heiß zum Teil, aber super.
Bei uns war es auch sehr heiß, wobei wir in der Schweiz waren und damit gar nicht gerechnet hatten.
Aha.
Ich glaube, wir haben beide wirklich große Touren gemacht. Das schreit nach weiteren Podcast-Folgen, Serien. Aber heute geht es an einen Ort, an dem Hitze jetzt eher selten das große Thema ist. Wir reisen mit euch in eine Stadt, die wirklich extrem überraschend und richtig toll ist, nämlich nach Manchester. Einmal kurz zur Orientierung. Manchester hat so knapp 600.000 Einwohner, wobei man gleich sagen muss, Greater Manchester ist nochmal ein anderer Schnack. Also drumherum liegen diverse kleinere Städte. Manchester selbst liegt rund 300 Kilometer nördlich von London, ziemlich in der Mitte von England und in fast direkter Nachbarschaft zu Liverpool. Ich war vor vielen, vielen Jahren ab und an dort, als ich ein Jahr in Edinburgh studiert habe. Wie du ja auch, Silvia. Auch dazu gibt es eine Folge.
Ja, hört da mal rein.
Und mein damaliger Freund hat in Manchester studiert. Und das war wirklich eine super Kombination. Dieses altehrwürdige Edinburgh und das super dynamische Manchester. Ich hatte immer so das Gefühl, dass Tempo und Lautstärke quasi angezogen haben, wenn ich da mit dem National Express, das sind die englischen Busse, einfuhr. Und damals habe ich schon extrem gestaunt, wie viel sich dort tut und wie die nach vorne gehen. Ganz ähnlich wie in Glasgow zu dieser Zeit. Und entsprechend erfreut war ich, als unsere Autorin Nadja Bossmann mir vorschlug, eine Manchester-Reportage zu machen. Nadja hat lange in London gelebt, sie kennt England sehr gut und war von Manchester eben auch total geflasht. Die sehr lesenswerte Reportage findet ihr im neuen Merian, der heute am 29. August erscheint. Und passend dazu ist Nadja uns jetzt zugeschaltet und wird uns ihre noch sehr frischen Manchester-Eindrücke und Geschichten erzählen. Willkommen, Nadja!
Hallo Tinka, hallo Silvia, schön dabei zu sein.
Schön, dass du bei uns bist. Ihr beiden seid heute auch meine Stadtführerin. Ich war ja noch nie in Manchester. Und bevor ich deine Reportage gelesen habe, Nadja, hatte ich so beim Stichwort Manchester erstmal nur so Bilder aus der Vergangenheit im Kopf. Also, dass das so eine arme Arbeiterstadt ist, wo es nicht viel zu sehen gibt, außer jetzt für Fußballfans. Also Manchester United kenne ja sogar ich als Nicht-Fußballfan. Und dann habe ich aber deine Geschichte gelesen und weiß jetzt, da hat sich echt viel getan. Erzähl doch mal, wie du überhaupt Manchester kennengelernt hast und was das heute für eine Stadt ist, auch so im Vergleich zu London.
Ich bin Anfang 1996 nach London gezogen. Das war ja so die Zeit von Cool Britannia, Damien Hirst mit seiner eingelegten Kuh und seinem Hai als Kunstwerk. Jamie Oliver ist damals hochgekocht als neuer Küchenguru und ist mit seiner Vespa von einem Markt zum nächsten gebrettert. Das war alles ganz heißes Thema, nicht nur in England, ja auch bei uns in Deutschland. Und dann gab es Blur und Oasis, die im Wettstreit lagen um Top of the Charts. Das war ja damals auch so ein bisschen Wettkampf zwischen London und Manchester. Blur kam aus London, Oasis aus Manchester. Und wer war nun die bessere Band? Das war alles ein Riesenthema. Und ich war also in London und mein damaliger Freund, der heute mein Mann ist, lebte in Manchester. Und immer wenn ich hochgefahren bin, war das eine ganz andere Stimmung. Also man erinnert sich vielleicht, der Hacienda Club damals galt als der beste von ganz England, wenn nicht Europa. Da wurde richtig hart gefeiert. Überhaupt waren diese Northerners, also die Leute im Norden Englands, galten als beinhart. Die gingen auch im Januar in T-Shirt und Minirock aus, ohne Mantel. Es gab aber auch, wie du sagst, Silvia, ganz viel Armut, ganz viele graue Straßen mit verfallenen Häusern. Und es gab auch die Bombenanschläge der IRA. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Anschlag aufs Arndale Shopping Center, ich glaube, das war 1996, nachdem gefühlt ewige Teile der ganzen Innenstadt abgesperrt waren mit Flatterband. Na, ich war auf jeden Fall jedes zweite Wochenende in Manchester und dann 20 Jahre gar nicht. Und als ich im letzten Jahr nach so langer Zeit wieder zurückgekommen bin, war ich total überrascht, wie toll sich die Stadt entwickelt hat. Also wenn man mit dem Zug hochfährt, ist ja allein die Architektur umwerfend. So ein Mix aus alt und neu. Man sieht die alten Backsteinhäuser und dahinter diese neuen Skyscraper aus Glas, aber ganz geschickt gemacht, so rund geformt und ganz organisch. Und das ist einfach ein unglaublicher Eindruck. Und wenn man in die Stadt reinkommt, hängende Gärten an den Bürofassaden und Pop-up-Pubs. Und das ist alles wirklich ganz toll gelungen.
Das ist lustig, dann haben wir echt die Stadt damals zu einer ganz ähnlichen Zeit erlebt. Na, der, bei mir war das 98, 99. Da war ich so einmal im Monat dort. Und ich erinnere mich auch noch, dass mein Freund mir immer schon vorher die Liste von Konzerten und DJ-Sets vorgelesen hat, wo wir hingehen könnten. Zum Beispiel waren wir einmal in so einer Kunst- und Soundinstallation in einer dieser großen, alten, dunklen Kathedralen. Das ist mir total hängen geblieben. Und Silvia, er war übrigens Fan von Manchester City, nicht von Manchester United.
Okay.
Die haben damals noch dritte Liga gespielt und ich war echt sehr beeindruckt, weil wir in dieses alte Stadion von denen damals gegangen sind, in der Mosque. Das ist so ein bisschen ein hartes Viertel. Und da kamen mehr als 30.000 Mancunians, also so nennen sich die Menschen aus Manchester oder so werden sie genannt. Und in der Ehrenloge saßen auch die Gallagher-Brüder von Oasis.
Ja, Mancunians, gutes Stichwort. Das ist auch eigentlich eine lustige Tatsache, dass die Leute aus Manchester sich Mancunians nennen. Die aus Liverpool heißen Scousers, die aus Birmingham heißen Brummies. Ich glaube, nur die Londoner verraten sofort, wo sie herkommen. Wahrscheinlich auch mit einem gewissen Stolz. Aber zu Man City nochmal. Das Stadion wurde ja 2003 abgerissen und an seiner Stelle steht heute eine Wohnsiedlung. Und das neue Stadion liegt jetzt ganz am anderen Ende im Osten der Stadt.
Ja, und Manchester City ist dauerpräsent in der Premier League, ne?
Genau.
Die dritte Liga.
Genau. Auch wieder typisch für diese ständige Aufbruchsstimmung und den ständigen Neuanfang von Manchester. Da tut sich einfach irre viel in der Stadt. Auch zum Beispiel in der Food-Szene. Heute gibt es sehr viel mehr Restaurants als früher. Ich habe da mal mit ein paar Leuten gesprochen in den Cafés und Restaurants. Angeblich gibt es in der Stadt mittlerweile über 200 verschiedene kulinarische Stilrichtungen. Also von New British über natürlich, was man erwartet, Französisch, Italienisch, Spanisch, Thai, Mexikanisch, aber auch hin bis zu so kleinen Regionalküchen aus Indien oder China. Ich habe sogar auf der Oxford Road, was auch so die Haupteinkaufsstraße ist von Manchester, eine Dönerbude gefunden mit German-Style-Döners und einer großen Schlange davor. Also es gibt nicht mehr nur Curry und Fish and Chips, was ja so die Klischees sind von England und Manchester im Besonderen. Es gibt jetzt eine Riesenauswahl.
Aber das muss ich einmal sagen, auch Curry. Und zwar in allerbester Erinnerung habe ich die Curry Mile, die wird wirklich so genannt. Und die liegt etwas südlich des Zentrums, so eine schnurgerade, breite, lange Straße. Und die gilt so als das Epizentrum der asiatischen Küchen in ganz UK eigentlich. Vor allem Inder und Pakistani, einer neben dem anderen. Also es gibt auch Klamotten und andere Läden, so ist alles sehr bunt. Aber eben vor allem Schnellrestaurants und die sind so gut. Ich weiß nicht, wie viele Chicken Kebabs ich da gegessen habe. Als Studentin musste ich ja auch so ein bisschen auf mein Budget gucken. Und ja, Essen erzählt ja ganz viel über eine Stadt und wie die so tickt. Und allein schon für die Curry Mile und die vielen neuen Restaurants würde ich so gern mal wieder hinreisen. Nadja, deine Reportage über Manchester startet so mitten im Leben und da, wo ich auch total gern recherchiere, nämlich in einem Restaurant, genauer gesagt im Scoff. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und speziell dieses Restaurant, sagst du, bringt so das Lebensgefühl dieser Stadt ziemlich gut auf den Punkt. Erzähl doch mal, wie du das meinst.
Ja, das Scoff ist wirklich ein Ort, ein ganz kleines Restaurant, das man auch finden muss, aber es bringt für mich Manchester auf mehreren Ebenen wirklich auf den Punkt. Das liegt natürlich erstmal am Chef, Küchenchef und Besitzer, Tom Barnes, ein relativ junger Typ, wahnsinnig sympathisch. Der kommt aus Morecambe. Und Morecambe ist so ein kleiner Ort, nicht weit von Manchester an der Küste, wo eigentlich nicht viel los ist. Hafenstadt insofern, arbeiten die meisten da an den Docks. Und Tom Barnes, der kein guter Schüler war, hätte da eigentlich auch anfangen müssen, hatte aber keine richtige Lust auf Docks. Seine Mutter hat ihm ein Praktikum besorgt in einer Küche und er hat tatsächlich als Tellerwäscher angefangen. Und mittlerweile ist er einer von 2 Sterneköchen in Manchester mit einem ganz ungewöhnlichen Konzept. Auf seiner Karte finden sich nämlich nur 2 Tasting-Menüs und sonst nichts. Das heißt, man geht rein, man bestellt eines der beiden Menüs. Das sind, ich glaube, um die 14 Gänge. Kleine, feine Delikatessen, die er mit unglaublicher Liebe zubereitet. Und das ganze Restaurant profitiert im Prinzip von seiner unangestrengten gute Laune, würde ich mal sagen. Also das Restaurant selber war früher ein Stofflager, ist jetzt halt auf Fine Dining ausgerichtet. Und das Personal und die Atmosphäre sind total herzlich und aufgeschlossen, was natürlich auch die Gäste abfärbt. Die unterhalten sich dann von einem Tisch zum nächsten, man wird auf einen Drink eingeladen. Das ist alles super entspannt und trotzdem vom Allerfeinsten. Und da, finde ich, bündelt sich so viel, nämlich der Spaß an der Sache, der Aufbruch, diese Aufbruchsstimmung, das Abenteuer, sich auf sowas einzulassen, ein Restaurant aufzumachen mit nur 2 Menüs von einem Küchenchef, der wirklich ganz brandneu dazugekommen ist, und auch diese Idee von Gemeinsamkeit. Und das ist natürlich immer ein ganz großes Thema in Manchester. Und dazu gibt's auch Soundtracks, die man nachher mit nach Hause nehmen kann. Und da spielt natürlich Oasis.
Klingt total nett. Zu deiner Reportage im Heft gehört auch ein großer Serviceteil mit Hotel- und Restauranttipps. Das klang alles sehr, sehr gut. Du beschreibst neben diesem Scoff auch ein libanesisches Restaurant und Lokale mit mexikanischer, japanischer und moderner britischer Küche. Also Manchester scheint wirklich so eine Stadt für Menschen zu sein, die sehr gerne essen gehen. Also Menschen wie Tinker auf jeden Fall. Erzähl doch mal, wo es dir besonders gut geschmeckt hat und was man überhaupt unter diesem Begriff moderne britische Küche versteht.
Ja, gute Frage. Den Begriff gibt's ja schon lange, moderne britische Küche. Das ist ja ähnlich wie bei uns die neue deutsche Küche und bedeutet dann immer regional und saisonal. Traditionelle Gerichte neu interpretiert. Also für England heißt das quasi der traditionelle Yorkshire Pudding als Zitat irgendwo auf dem Teller ganz fein angerichtet in Mini-Format. Aromenküche, alles leichter und bewusster und visuell spannend angerichtet. Das ist vergleichbar mit dem, was wir haben. Und im UK gab es natürlich nochmal ganz andere Einflüsse, internationale Einflüsse durch das Empire, das ganz andere Geschmacksrichtungen reingebracht hat. Und das hat schon ganz früh zu einem, ich würde mal sagen, mutigen Mix geführt, der heute auch bei uns üblich ist, aber in England vielleicht seinen Ursprung genommen hat. Also im Scoff etwa stehen Waldpilze mit Miso auf der Karte, Aal in Buttermilch, dazu Oolong-Tee. Das sind schon ungewöhnliche Kombinationen, bei denen die Briten so richtig zuschlagen können, weil sie aus aller Herren Länder Einflüsse haben.
Also Appetit, denke ich mal, haben wir jetzt alle schon mal bekommen. Jetzt wollen wir noch mal gucken und hören. Manchester ist ja so eine grandiose Kunst, Musik und überhaupt Kulturstadt. Lass uns doch da mal eintauchen, Nadja.
Ja, ich fange mal an mit einem Museum, das mich sehr bewegt hat. Das ist das People's History Museum. Das ist ein ganz kleines, total vollgestopftes Museum direkt am Fluss Irwell. Irwell ist ja die alte Trennlinie zwischen dem ursprünglichen Manchester und Salford. Salford, die ursprüngliche Dirty Old Town. Aber dieses kleine Museum ist halt was ganz Besonderes, weil es die Geschichte der Demokratie in Great Britain nachzeichnet. Und zwar mit lauter persönlichen Relikten, würde ich es mal nennen, und Anekdoten, mit lauter persönlichen Schicksalen, angefangen in der Zeit des Sklavenhandels, der England ja sehr reich gemacht hat, über die Suffragetten beispielsweise. Emmeline Pankhurst war ja auch Mankunierin. Bis zu den Bergarbeiterstreiks in den 70er und 80er Jahren, Stichwort Maggie Thatcher. Und dann bis zu unseren Verhältnissen heute, was an der Demokratie funktioniert, was nicht, wo die Leute auf die Straße gehen. Und all diese gesammelten Momente und Snapshots im Prinzip des Aufstandes sind was, worauf die Mancunians wahnsinnig stolz sind. Also wenn man durch die Stadt geht und sich erkundigt, was ist hier sehenswert, oder wenn man im Museum ist, jeder weist darauf hin, doch nochmal ins People's History Museum zu gehen. Das ist tatsächlich tatsächlich so das Herzstück von Manchester, würde ich sagen. Ganz typisch. Es geht immer um Zusammenhalt.
Ja, sagtest du vorhin schon. Und das, es scheint wirklich so zu sein. Ich habe ein wirklich wundervolles Interview von dem Gandalf-Darsteller aus Herr der Ringe gefunden, Ian McKellen, der sich auch als Mancunian bezeichnet. Der sagt, wenn du in Manchester ankommst und du nimmst dir ein Taxi und der Taxifahrer fragt dich, where are you going to, love? Dann fühle ich, dass das hier mein Zuhause ist, wo erwachsene Männer Fremde love nennen. Und wenn wir das alle hier täten, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Also dieses Zitat fand ich total schön und wie er das erzählt hat, fand ich auch schön. Er hatte da wirklich Tränen in den Augen. Das war ein ganz großer Lokalpatriot. Manchester scheint also wirklich voll zu sein mit sehr offenen, freundlichen Menschen.
Absolut. In Manchester ist jeder für jeden Love. Ich war auch Love als Wildfremde für alle. Das ist total rührend. Und mir sind noch andere Sachen aufgefallen, beispielsweise im Straßenverkehr. Manchester ist eine Großstadt, aber alle Fußgänger gehen bei Rot über die Straße, ganz entspannt. Und die Autos bremsen und niemand hupt. Und man stelle sich das mal in Berlin oder in Hamburg vor. Da würden wir von der Straße geblasen von Huperei. Und da geht man einfach aufeinander zu und lächelt und winkt sich rüber und alles ganz entspannt. Ein ganz tolles Symbol für dieses Miteinander ist auch die Biene, die man überall im Stadtbild sieht. Also wer durch Manchester läuft, dem fällt auf, dass auf den alten Mülltonnen, den Straßenlaternen, überall ins Metall Bienen gestanzt sind. Die begegnen jedem auch als Gemälde in Restaurants, an Hotelwänden, als Graffitis, überall. Und diese Bienen sind im Prinzip ein Relikt aus der industriellen Revolution. Damals wurden nämlich 7 Bienen ins Stadtwappen integriert. Das Stadtwappen war vorher so ein klassisches Modell, rot und weiß, glaube ich, mit einer Weltkugel und Löwen, was man so hatte. Und dann wurden 7 Bienen für 7 Tage Arbeit und diese Arbeit, die sich über alle 7 Meere auswirkt, mit ins Wappen aufgenommen. Und dieses Symbol ist dann so ein bisschen verloren gegangen, als der Niedergang der industriellen Revolution, der Niedergang Manchesters anstand. Und mittlerweile ist es wieder total aufgelebt. Das heißt, Bienen sind wirklich so ein Symbol des Zusammenhaltes geworden. Und das hat man zum Beispiel auch ganz toll gesehen nach dem Anschlag auf das Ariana Grande Konzert 2017. Das hat man ja auch in Deutschland mitbekommen. Da haben dann im Nachhinein alle Tattoo-Studios der Stadt kostenlos Tausende von Bienen-Tattoos gestochen, weil die einfach gesagt haben, wir wollen Solidarität zeigen mit den Opfern dieses Anschlages. Und die Mancunians haben es mitgemacht. Und durch Manchester laufen jetzt also Zehntausende von Menschen mit einer kleinen tätowierten Biene.
Das ist eine total schöne Geschichte. Ich würde gerne nochmal auf Ian McKellen beziehungsweise auf die bekannten Mancunians zurückkommen. Der ist ja nämlich wirklich in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ne? Also weitere famous Mancunians sind die schon erwähnten Liam und Noel Gallagher von Oasis, Morrissey und Johnny Marr von The Smiths, Mick Hucknall von Simply Red, sind alle in Manchester aufgewachsen. Auch 3 der einst 5 Mitglieder von Take That übrigens kommen aus Greater Manchester. Allerdings weder Robbie Williams noch Gary Barlow sind die anderen 3. Und auch The Verve kam aus Greater Manchester. Wigan, das liegt so auf halbem Weg nach Liverpool. Ist mir noch total in Erinnerung, wie damals im April 1999 deren Auflösung bekannt gegeben wurde. Da war ich gerade in Manchester und überall lief die Musik von denen. Also The Drugs Don't Work natürlich vor allem, ihr einziger Nummer-1-Hit, rauf und runter. Aus allen Taxis, aus allen Radios. Es lag irgendwie so eine Verve-Stimmung über der Stadt. Silvia, ich würde sagen, es ruft mal wieder nach einer Spotify-Liste.
Definitiv. Habe ich schon gemacht.
Super.
Und verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Ja, und noch ein Tipp dazu, wer es live erleben will. Im Northern Quarter, das ist so ein bisschen das Kreuzberg von Manchester, gibt es unglaublich viele Musikkneipen, in denen heute noch ständig live gespielt wird. Und hier haben tatsächlich auch alle großen Namen angefangen, die du gerade genannt hast. Also von Simply Red über The Smiths, Joy Division, Oasis natürlich und auch The Verve. Da finden sich auf der Oldham Street, das ist so ein bisschen die High Street vom Northern Quarter, finden sich wirklich eine Musikkneipe an der nächsten und man kann einen Abend draus machen, einfach mit dem Glas von einer Kneipe zur nächsten zu wandern, bis man seine Lieblingsmusik gefunden hat und da kann man dann bleiben.
Wo du jetzt diese vielen Bands genannt hast und wir vom Essen so ein bisschen in Richtung Kultur eingebogen sind, Manchester ist auch eine ganz große Bücherstadt. Sogar eine von den UNESCO Cities of Literature. Das sind die Städte, die so eine besonders lebendige Literaturszene haben, zum Beispiel, weil es viele Buchläden gibt, Veranstaltungen in der Richtung und eben einfach viel Förderung in dem Bereich. Deswegen hier noch ein Tipp für alle, die Lust haben, sich lesend Manchester zu nähern und eine kleine Zeitreise zu machen ins viktorianische Manchester. Ich mag die Bücher von der Schriftstellerin Elizabeth Gaskell ganz gerne. Elizabeth Gaskell hat im 19. Jahrhundert als Frau eines Pfarrers in Manchester gelebt und erzählt von den sozialen Problemen, die eben mit dieser Industrialisierung kamen. Ihr Roman Mary Barton spielt auch dort und North and South ist so eine Art fiktives Manchester. Da geht es eben um die Situation der Arbeiter. Dafür wurde sie dann auch richtig angefeindet von den Fabrikbesitzern. Also die hat sich richtig aus dem Fenster gelehnt und was gewagt. Aber sie hatte auch Unterstützer, wie zum Beispiel Charles Dickens und Charles Darwin. Und der, Darwin, hat sich auf dem Sterbebett angeblich den Roman Wives and Daughters von Elizabeth Gaskell vorlesen lassen. Das soll sein Lieblingsroman gewesen sein.
Kleine Fußnote auch dazu. Das Wohnhaus von Elizabeth Gaskell kann man heute besichtigen. Das ist jetzt ein sehr schönes Museum. Da gibt es auch ein Tea Room, da kann man also traditionell High Tea nehmen. Und es hat einen sehr schönen viktorianischen Garten, ist also auch nochmal ein Tipp.
Oh, super. Und auch wieder eine ganz andere Ecke von Manchester, ne? So ein ganz anderes Bild.
Ja, genau.
Ich wette auch, dass all ihre Bücher in der Bibliothek von Manchester stehen, die John Rylands Library. Da fand ich allein die Bilder schon so beeindruckend. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein riesiger Ziegelsteinbau, aber nicht wie eine Fabrik. Solche Gebäude gibt es natürlich auch ganz viele in Manchester, sondern eher so im Stil der Neugotik, also mit Spitzbögen, Säulen, Skulpturen. Sieht eigentlich fast ein bisschen aus wie eine Kirche. Nadja, du hast ja ganz frische Eindrücke mitgebracht aus dieser Bücherkathedrale. Erzähl doch mal, wie sie auf dich gewirkt hat und wer John Rylands eigentlich war.
Ja, John Rylands, der Name sagte mir vorher gar nichts, aber er war tatsächlich ein sehr erfolgreicher Textilfabrikant des 19. Jahrhunderts, der also mit der industriellen Revolution aufgestiegen ist und dann das größte Baumwollunternehmen von ganz England aufgebaut hat. Also Rylands ist einer von denen, die mitverantwortlich sind für Manchesters Titel als Cottonopolis, wie man es damals nannte, als Baumwollhauptstadt der Welt sozusagen. Er wurde dann natürlich auch prompt der erste Multimillionär Manchesters, ist relativ alt geworden und nach seinem Tod hat dann seine Frau Enriqueta zu seinem Andenken diese Bibliothek bauen lassen, die im Jahr 1900 eröffnet wurde. Es gibt auch eine große Statue von Enriqueta mittendrin, sehr eindrucksvoll. Das ganze Gebäude ist aber hochdramatische Neogotik, würde ich mal sagen, von innen und von außen. Es ist einfach unfassbar. Ganz viele Leute vergleichen es tatsächlich mit dem Harry Potter Setting der Bibliotheken, also diese verwobenen Gänge, diese sich schlängelnden Treppen. Das ist alles wie Filmset, aber eben auch öffentlich. Das heißt, da sitzen Studenten und arbeiten mit diesen alten Lederschinken. Die Bibliothek hat Outreach und Diversitätsprogramme. Also wieder bemüht man sich darum, das Ganze zugänglich zu machen und der ganzen Stadt was zu bieten.
Ich muss jetzt nochmal auf Cottonopolis zurückkommen. Das spielt nämlich, also natürlich für die Geschichte und das Werden dieser Stadt, aber auch für ihren Charakter bis heute einfach eine Riesenrolle. Manchester war Textil-Hotspot. Ich habe irgendwo gelesen, dass sogar mehr als 30% der Baumwolle weltweit in der Region Manchester gesponnen wurde oder verwebt wurde. Und davon ist natürlich architektonisch, wie du schon sagst, so einiges geblieben. Zum Beispiel die Warehouse City oder die Quarry Bank Mill, die liegt südlich der Stadt. Die habe ich mir damals angesehen, die ist sehr gut erhalten und wirklich extrem sehenswert. Wie gesagt, das ist einfach immer noch so in der DNA der Stadt drin. Und zur Industriegeschichte gibt es noch ein weiteres großartiges Museum in Manchester, das Science and Industry Museum. Ich habe da so große Hallen vor Augen mit riesigen Webmaschinen. Findet man sowas dort?
Die riesigen alten Webmaschinen stehen da noch und sogar mit den aufgesetzten Garnspulen und ganz vergilbtem Baumwollstrang, so als hätten die Weberinnen gerade erst ihren Platz verlassen und wären in die Mittagspause gegangen. Also das hat schon Atmosphäre und gibt wieder, wie damals gearbeitet wurde. Viele dieser Maschinen hatten ja dann auch schon Lochkartensysteme, um gewisse Muster weben zu können, möglichst schnell und effektiv. Das ist eine Zeitreise, sich das Museum anzugucken. Und neben den Webstühlen stehen da auch Dampfmaschinen und Lokomotiven, denn, Fußnote, der erste Personenzug der Welt fuhr damals von Liverpool nach Manchester. Initiative von Manchester. Man hat sonst immer nur Güter transportiert und sich vorgewagt und gesagt, okay, jetzt setzen wir die ersten Leute auf den Zug, mal gucken, ob sie es überleben.
Manchester ist ja nicht überall hübsch. Was die Stadt so grandios macht, ist, dass sie so alles aufeinander prallen lässt. Das hast du ja schon beschrieben, so beim Einfahren in die Stadt. Also Epochen, Lebensentwürfe, Kulturen, das kommt da alles einfach zusammen. Es gibt dadurch irre viel zu entdecken. In Manchester findest du eben diese ganz unterschiedlichen Architekturrichtungen, die dir von der Geschichte der Stadt erzählen. Es gibt Wolkenkratzer wie den fast 170 Meter hohen Bethlehem Tower, in dem das Hilton Hotel liegt, aber auch 2000 Jahre alte Überreste eines Forts aus der Römerzeit in Castlefield, übrigens auch ein sehr interessanter Stadtteil. Es gibt mittelalterliche Kirchen, vieles natürlich im gotischen Stil, dann Rotklinkergebäude, also die oft so alte Fabriken oder Lagerhäuser waren, ziemlich groß und teils mit Schloten wie das frühere Gebäude der Great Northern Railway Company. Also wirklich ein total interessanter Mix, auch wenn man vielleicht nicht jedes einzelne Gebäude an sich als schön empfindet.
Nee, vielleicht nicht als schön, aber als absolut eindrucksvoll. Also gerade das Great Northern Gebäude ist ein super Beispiel dafür. Ein riesiges Backsteinlagerhaus aus dem 19. Jahrhundert, nehme ich an. Das geht über 5 Stockwerke hoch, steht mitten in der Altstadt, ist lange verkommen, das heißt, lange stand es leer, niemand hat sich drum gekümmert, wer will auch so einen Riesenbau in Schuss halten, bis dann in den letzten Jahren tatsächlich einzelne Restaurants, Bars, Shops, ich glaube auch mehrere Kinos eingezogen sind und das Ganze wiederbelebt haben. Und das Tolle daran ist halt genau dieser Gegensatz, den du beschrieben hast, Tinker. Von innen ist es jetzt ziemlich spannend und glamourös. Von außen ist es immer noch dieser düstere Backsteinbau, auf dem ganz groß in weißen Lettern Great Northern steht. Und es wirkt wie aus der Zeit gefallen.
Klingt aber total interessant. Und es entsteht auch gerade eine neue Architekturikone oder zumindest eine potenzielle Architekturikone. Welche das ist, erzählen wir euch gleich. Da werden Fußballinteressierte unter euch aufhorchen. Aber vorher wollen wir euch die frisch gedruckte Ausgabe von Merian vorstellen. Schwerpunktthema darin sind Citytrips. Darin findet ihr Nadjas Reportage über Manchester mit vielen Tipps und weitere Städte, in die wir euch mitnehmen. Das strahlende Porto, das tiefenentspannte Utrecht, das genussvolle Genf, das kulinarische Schwergewicht Lyon, das architektonisch enorm interessante Stuttgart, das kunstvolle Breslau und das freundliche Sevilla.
Und zwei sehr persönliche Stadtgeschichten. Der Autor Alexandros Stefanidis nimmt uns mit nach Thessaloniki und der Schriftsteller Jan Weiler war für uns zum ersten Mal in Dublin. Außerdem eine Geschichte über Digital Detox, eine Reportage aus Bhutan, unser Gourmet-Guide zu Hongkong und ein großes Special aus Deutschlands kleinstem Flächenland, dem Saarland. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. Und jetzt besuchen wir Manchesters interessanteste Baustelle. Manchester City ist ja, wie schon längst erwähnt, umgezogen und zwar in den Osten der Stadt. Westlich der Innenstadt entsteht im Viertel Old Trafford, nicht weit von dem jetzigen Fußballstadion von Manchester United, gerade das neue United-Stadion.
Wir hatten das vorher schon kurz angerissen. Könnt ihr mal für Nicht-Fußball-Insider diesen Unterschied zwischen diesen ganzen Fußballclubs der Stadt erklären?
Also es gibt zwei, die richtig wichtig sind. Der weltweit bekanntere der beiden, Manchester United, hat eine ganz spannende Geschichte. Der entstand nämlich 1878 quasi als Betriebssportgruppe einer Eisenbahnwerkstätte. Die hatte den sperrigen Namen Eisenbahnwerkstätten der Lancashire and Yorkshire Railway. Und der Verein hieß auch noch sperriger Newton Heath LYR Football Club. Dann wurde es zu Manchester United. 2 Jahre später wurde Manchester City gegründet. Und das war mehr ein Sozialprojekt. Das heißt, der Club, der zu Anfang St. Mark's West Gorton hieß, wurde nach einer anglikanischen Kirche benannt. Denn deren Mitglieder, vor allen Dingen Frauen, haben sich überlegt, dass sie ja eigentlich die arbeitslosen Jungs von der Straße holen müssen. Und was ein gutes Konzept sein könnte, wäre vielleicht Fußball. Hat wunderbar funktioniert. Manchester City ist aufgestiegen und die wirklichen Mancunians sind natürlich alle Man City Fans. Das kennt man ja auch aus Hamburg oder aus Berlin. Man hält immer zu den kleinen Underdog.
Richtig, Underdog sind sie ja nicht mehr, aber es sind echt beeindruckende Geschichten, finde ich, vor allem, wenn man sieht, was da heute draus geworden ist. Zwei der erfolgreichsten Mannschaften Englands der Welt, ne, die sind ja auch in der Champions League immer gut dabei. Das neue Stadion hat entworfen der britische Star-Architekt Norman Foster, der übrigens auch aus Manchester kommt. Und ich glaube, man kann sagen, dass dieses Stadion ziemlich sicher eins seiner letzten Werke sein wird, denn Foster ist schon 90. Ich würde ihm ja wünschen, dass er die Fertigstellung noch erlebt. Nadja, wie weit sind Sie denn? Sieht man da schon was von?
Man sieht nicht viel. Mit den Bauarbeiten wurde ja gerade erst in diesem Jahr begonnen. Und das Ganze braucht 5 oder 6 Jahre, ist also bis 2030 geplant im Idealfall. Aber es soll dafür auch sehr imposant werden. Also man spricht von 100.000 Zuschauern, dem größten Stadion im ganzen UK. Und wieder soll es halt auch Mixed Use sein. Das heißt, es soll allen Stadtbewohnern offen stehen, um da auch andere Events abzufeiern. Es ist nicht nur ein Fußballstadion für die großen Mannschaften, sondern ein Gewinn für die ganze Stadt. Und ja, in typischer Manchester-Manier hat dann Norm Foster natürlich gesagt, er frischt das Umland des neuen Stadions gleich mit auf. Also er kümmert sich jetzt um den ganzen Stadtteil Old Trafford. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob der mit 90 Jahren jetzt seine Karriere an den Nagel hängt. Der klingt für mich noch sehr aktiv.
Ich liebe ja bekanntlich Fußballstadien, kenne aber von Manchester eben nur das, dass es ja nicht mehr gibt. Jetzt nochmal Old Trafford besuchen, da stehen Sie bestimmt Schlange. Nadja, warst du drin in dem aktuellen Manchester United Stadion?
Nee, habe ich leider zeitlich nicht geschafft. Es war zu viel anderes zu besichtigen. Es war aber auch keine Spielsaison. Insofern hätte ich die Atmosphäre gar nicht so mitbekommen, sondern nur ein leeres Stadion vor mir gehabt. Aber auch da wieder eine Fußnote. Ich weiß nicht, ob das allerletzte Wort zum alten Theater of Dreams, wie es ja genannt wird, schon gefallen ist. Die einen sagen, es wird auf jeden Fall abgerissen, wenn das neue Stadion kommt. Viele behaupten aber auch, dass es stehen bleibt und man es einfach nicht aufgeben darf, weil das Andenken an große Siege dann doch viel zu sehr ans Herz geht.
Wir drücken die Daumen.
Ja, spannend. Wo wir gerade beim Thema Baustellentourismus sind, es gibt noch ein ganz interessantes Bauprojekt in Manchester, das ich mir ehrlich gesagt eher anschauen würde. Das ist das viktorianische Viadukt in Castlefield. Das ist so eine alte Trasse, die sie zu einer Art erhöhtem Park umgebaut haben. Ich mag ja so grüne Orte in Städten total gern, wie die High Line in New York. Das ist auch so eine umgebaute Metrotrasse. Und dieses Viadukt stelle ich mir ganz ähnlich vor. Ist das so, Nadja?
Ja, das ist ganz ähnlich. Und vor allen Dingen ist es eine echte Oase mitten über der Stadt. Momentan erreicht man sie leider nur über eine Wendeltreppe, denn das Ganze hat so ein bisschen Experimentcharakter. Die Trasse lag lange vergessen, ist angerostet, niemand hat sich drum gekümmert, Unkraut bewachsen und so weiter. Und dann hat der National Trust sich überlegt, sie zu übernehmen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Das heißt, dass jetzt Kindergärten, Selbsthilfegruppen, andere Initiativen da kleine Community-Gärten anlegen, die unfassbar rührend sind. Also da gibt's kleine Pflanzenerklärungen, da stehen Liegestühle und Bänke, da sind kleine Gießkannen überall, sodass man selber mit Hand anlegen kann an einem heißen Tag. Und man flaniert dann also, im Moment sind es nur um die 100 Meter, über diese alten Gleise. Und parallel auf dem Nebengleis surrt dann ganz leise die S-Bahn vorbei. Überall flattern Schmetterlinge. Das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre. Und so gut wie es angenommen wird, hat man sich schon überlegt, den Rest der Trasse, die dann bis Old Trafford führen würde, auch umzubauen. Das heißt, dann wäre es ein richtig langer Spaziergang und dann würde ich mir vorstellen, wird das Ganze auch ohne die Wendeltreppe zugänglich, also mit einem Aufzug und so weiter.
Habt ihr zwei jetzt zum Schluss noch mal ein paar Tipps, die ihr unbedingt noch loswerden möchtet? Also so Lieblingsorte, die wir jetzt noch nicht genannt haben und von der die Welt unbedingt erfahren muss.
Oh, jede Menge. Aber um es kurz zu halten, mir fallen zwei ein. Die alte Fischhalle und die alte Fleischhalle, beide im Northern Quarter. Die alte Fischhalle ist heute ein kleines, aber sehr putziges und gemütliches Craft- und Design-Center mit lauter kleinen Läden und auch einem sehr netten Café. Und die alte Fleischhalle ist eine ganz tolle Food Hall geworden. Die heißt Mackie Mayer, benannt nach einem früheren Mayor, also einem Bürgermeister. Da kann man ganz toll essen, aber natürlich auch einfach ausgehen und feiern. Ganz super. Und auf dem Weg dahin lohnt es sich mal auf die Straßenschilder zu achten, im ganzen Northern Quarter. Die sind nämlich zum Teil weiß auf blau und zum Teil blau auf weiß gedruckt. Für Warp und Weft, also die Kette und den Schuss im Webstuhl. Ich habe es mir erklären lassen, das sind die vertikalen und die horizontalen Fäden, die im Webstuhl gearbeitet werden. Und dieses Motiv wurde halt auf den Stadtplan übertragen, weil in Manchester einfach alles Geschichte ist und alles Bezug hat. Und ich finde das ganz wunderbar.
Mir fallen noch zwei, drei Sachen ein. Davon hast du, glaube ich, auch geschrieben, Nadja, ne? Manchester hat so ganz tolle Mixkaufhäuser mit verschiedenen kleinen Boutiquen und Second-Hand-Läden. Da lohnt sich mal reinzugehen. Natürlich unbedingt das Kulturprogramm checken, bevor man dahin reist und vorab eventuell Tickets sichern. Und natürlich die Pubs. Über die haben wir noch nicht gesprochen, das geht so nicht. Da tun sich ja ganze Lebensräume auf. Ich finde Pubs generell, klar, das gilt für ganz Großbritannien, da treffen alle aufeinander. Und selten ist auf so einem kleinen Raum so viel Musik und Willkommenskultur, so viel so ganz simple Lebensklugheit und so wenig Arroganz und Hybris. Also Pub bist du irgendwie nie einsam. Du kommst rein und bist einfach dabei und kommentierst das Fußballspiel oder das Weltgeschehen oder was auch immer. Wir haben damals die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl 1998 in einem Pub in Manchester angeguckt.
Wie interessant.
Ja, es war lustig. Die haben extra für uns, wir kamen irgendwie aus irgendeiner Ausstellung, dachten so, oh, die Hochrechnungen müssen da sein und sind da rein und haben gesagt, könnt ihr bitte den Fernseher anmachen? Dann haben wir tatsächlich irgendwie diese Nachricht gefunden und drauf geguckt. Und dann haben alle geguckt und meinten, oh, Schröder, who's that? Ist das jetzt gut? Und dann gab es eine Runde Bier und Whisky für alle und alle haben angestoßen. Das ist echt eine coole Erinnerung.
Spannend. Ja, und die Lieblingspubs schreiben wir euch auch noch in die Shownotes. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut gerüstet für meine zukünftige Reise nach Manchester. Vielen Dank für eure Geschichten und Eindrücke und vor allem danke, dass du heute dabei warst, liebe Nadja.
Es war mir ein Vergnügen.
Die nächste Folge hört ihr am 26. September. Da bleiben wir in Deutschland und vertiefen ein weiteres schon erwähntes Thema aus dem neuen Heft. Wir reisen mit euch ins Saarland und haben nicht nur viele tolle Tipps und Geschichten dabei, sondern auch quasi den Saarlandkenner schlechthin. Der Autor, Schriftsteller und sehr erfolgreiche Podcaster Nils Minkmar, der uns einen ganz tollen Essay in dem Heft geschrieben hat. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, wohin es in einer der nächsten Folge einmal gehen soll, dann schreibt uns gern an podcast@merian.de. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.